Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, Abschied nehmen, das fällt oft schwer. Wenn der Besuch wieder nach Hause fährt, zum Beispiel nach einem Fest, einer nach dem anderen sagt auf Wiedersehen und dann ist man als Gastgeber plötzlich allein. Oder Abschiedsszenen am Bahngleis, ein letzter Kuss, ein letztes Winken und hier oder da vielleicht sogar eine Träne. Und noch viel schwieriger, das wissen wir, ist ein Abschied für immer. Wenn wir Abschied nehmen müssen von jemandem, der uns nahesteht, mit dem wir einen Teil unseres Lebens gemeinsam verbracht haben, so ein endgültiger Abschied ist bitter. Wir fühlen uns verlassen, alleingelassen. In eine Abschiedssituation hineingesprochen ist der Predigtext für den Sonntag heute. Jesus verabschiedet sich von seinen Jüngern. Er weiß, was ihm bevorsteht. Er weiß auch, was seinen Jüngern bevorsteht. Er geht durch Tod und Auferstehung zum Vater zurück und sie bleiben in der Welt. Ein bitterer Abschied. Wir müssen uns in dieser nachösterlichen Zeit also wieder umstellen quasi auf die Zeit vor Ostern. Das Johannesevangelium beschreibt in den Kapiteln 13 bis 16, wie Jesus seine Jünger auf diesen Abschied vorbereitet. Da wird den Jüngern in einer Art Vermächtnis die Liebe zueinander ans Herz gelegt. Da wird ihnen die Gegenwart des Heiligen Geistes versprochen. Da ist von einem Frieden die Rede, den nur Jesus zu geben vermag. Aber auch die Traurigkeit wird nicht verschwiegen, die sich angesichts des Abschieds einstellen wird. Der heutige Predigtext ist der Schluss der Abschiedsrede Jesu. Er steht bei Johannes im 16. Kapitel. Jesus sprach zu seinen Jüngern: Noch eine kleine Weile, dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. Und abermals eine kleine Weile, dann werdet ihr mich sehen. An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Bisher habt ihr um nichts gebeten in meinem Namen. Jetzt aber bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude vollkommen sei. Das habe ich euch in Bildern gesagt. Es kommt aber die Zeit, dass ich nicht mehr in Bildern mit euch reden werde, sondern frei heraus von meinem Vater verkündige. An jenem Tag werdet ihr bitten in meinem Namen. Das alles habe ich euch gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Liebe Gemeinde, was vor allem haften bleibt, ist wahrscheinlich bei Ihnen genauso wie bei mir jener schöne Schlussvers, den wir alle kennen. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und das ist vielleicht nicht so unrealistisch. Das vermag ich jedenfalls nachzuempfinden. Da ist von der Angst die Rede. Die Angst, die wir alle in dieser Welt haben, da reichen Stichworte: Umweltzerstörung, Klimawandel, Kriege, Terrorismus, der Hunger, das Elend von Menschen, der Strom der Flüchtlinge. Wer mit wachen Sinnen und fühlendem Herzen in der Welt lebt, kann das unterstreichen. Ja, in der Welt gibt es Angst und in der Welt habe ich Angst. Die Welt macht mir manchmal Angst. Aber auch derjenige, der das gar nicht mehr so richtig wahrnimmt oder wahrnehmen will und sich in seine kleine private Welt zurückgezogen hat, bleibt davon ja nicht verschont. Der bricht in jenen scheinbar so geschützten Raum die Angst hinein. Da drohen Schwierigkeiten, da drohen Katastrophen wie Ehescheidung, das Altwerden, Krankheit, Einsamkeit und natürlich droht uns allen der Tod. Das lässt die sorgsam gehütete Idylle oft zerbrechen. Keiner entgeht der Angst, der wir in der Welt ausgeliefert sind. Auch wir Christen sind da keineswegs besser dran. Und darum heißt es da ja auch, in der Welt habt ihr Angst. Ja, das stimmt. Nur glücklicherweise ist uns das nicht in jeder Sekunde des Lebens bewusst. Denn wir machen uns das ja nicht in jedem Moment unseres Lebens klar. Und vielleicht verdrängen wir das hier oder da mitunter auch ganz vernünftig oder erfolgreich. Unser Leben in dieser Welt ist bedrückt und bedrängt von Sorge und Angst. Jesus spricht nun zu seinen Jüngern, die sich dieser Weltangst allein ausgeliefert sehen, und er spricht ihnen Mut zu, indem er sagt: Seid getrost, ich habe diese Welt überwunden. Aber das ist doch irgendwie eigenartig. Er hat die Welt ja noch gar nicht überwunden. Gethsemane, die Gefangennahme, Golgatha, die Kreuzigung, das liegt alles noch vor ihm. Wir sind wieder vor Ostern, wie ich das vorhin schon sagte, aber irgendwie vielleicht auch nicht. Denn hier spricht in den Abschiedsreden des Johannesevangeliums durch den Mund des irdischen Jesus irgendwie bereits der auferstandene Christus zu seiner Gemeinde. Und der sagt: Ich habe die Welt mit ihrer Angst, ihrer Not, mit all dem Drückenden und dem Bedrängenden, dem man in der Welt ausgesetzt ist, besiegt. Er, Jesus, hat die Welt überwunden, aber wir sind dieser Welt durchaus noch ausgesetzt. Wir sind ausgesetzt in der Welt, der Angst und Not ausgesetzt. Er hat die Welt überwunden, wir aber sind allein gelassen in dieser Welt, verlassen seit jenen Tagen des Abschieds. Und wie kann uns da Mut zuwachsen, den er uns doch zusprechen will? Jesus sagt: In der Welt habt ihr Angst, aber er spricht zugleich davon, dass die Macht, die die Angst über uns bekommen kann, dass die besiegbar ist. Die Welt und die Angst, die es nun einmal in der Welt gibt, muss unser Leben nicht bestimmen, muss unser Leben nicht lähmen. Es gilt der Angst, nicht den Stellenwert einzuräumen, von dem aus sie unser Leben ganz und gar bestimmt. Wir können eine andere Perspektive einnehmen und dabei die Angst machtlos machen in Bezug auf unser Leben. Darum geht es in diesem Predigttext. So wird uns ein neues Leben eröffnet, ein Leben hier und jetzt, das durchaus auch von Freude und nicht von Angst und Traurigkeit bestimmt ist. Ein Leben, es wird näher bestimmt dadurch, dass es heißt, ein Leben, in dem es keine Fragen mehr gibt. Ein Leben, in dem wir bitten und Gott gibt tatsächlich. Ein Leben, in dem wir Jesus unmittelbar verstehen. Aber gibt es so ein Leben? Ewiges Leben gewissermaßen. Ein Leben jedenfalls, das vor der Ewigkeit Gültigkeit hat. Den Jüngern und mit den Jüngern, auch uns Christen heute, wird ein solches Leben zugetraut. Und wenn wir fragen, wann, dann antwortet der Text: an jenem Tag. Und jener Tag wird eben mit diesen drei Eigenschaften beschrieben. Erstens heißt es: an jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. Das stelle man sich mal vor. Keine Fragen mehr. Man könnte zunächst sagen: Gott, wie langweilig, wenn man keine Fragen mehr hat. Aber man kann das auch anders verstehen. Kein Warum, kein Warum ausgerechnet ich, kein Wie kann Gott das bloß zulassen? Nein, keine Fragen dieser Art mehr. Wie kann das sein? Es gibt keine Antwort auf Fragen dieser Art. Und die Frage bleibt ja irgendwie im Raum stehen, oder wenn wir sie etwa bei Todesanzeigen lesen, das große Warum. Es verändert sich aber alles, wenn wir die Frage anders stellen, etwa so: Warum Gott? Oder wie kannst du, Gott, das zulassen? Und vielleicht ist diese Art, die Frage zu stellen, schon ein Teil der Antwort. Da wird die allgemeine Betrachtung über Gott und die Welt und die Frage, die da irgendwo im Raum steht, das nackte Warum gewissermaßen, in eine Beziehung zum lebendigen Gott verwandelt. Warum Gott? Mein Gott, wie kannst du das zulassen? Sie merken, unter der Hand hat sich die Frage in ein Gebet zu Gott verwandelt. Und dabei, damit sind wir schon bei der zweiten Eigenschaft, die jeden Tag auszeichnet. An jenem Tag, so heißt es, werdet ihr bitten in meinem Namen und der Vater wird's euch geben. Wie kann das sein? Wie ist das zu verstehen? Gibt es nicht genug Gebete, die gar nicht erhört werden? Wie viele bitten um Friede, um Gerechtigkeit, um Heilung, um Rettung? Aber wie oft auch die Enttäuschung, Gott scheint diese ganzen Gebete doch gar nicht zu hören. Darum noch einmal, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet in meinem Namen, wird er es euch geben. Wie passt das zusammen? Der Schlüssel liegt wohl darin, dass das steht in meinem Namen. Im Namen Jesu sollen wir bitten. Das heißt nun sicher nicht, einfach an jedes Gebet die Formel in Jesu Namen Amen ranzuhängen und dann wird's schon. Gemeint ist vielmehr so zu bitten, wie Jesus gebetet hat. Lernen wir also von seinem Beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Oder, aber mein Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In seinen Gebeten spricht Jesus Gott mit Vater an. Und das zeigt, dass da eine vertrauensvolle Beziehung vorhanden ist. Auch Jesus bittet seinen Vater um das tägliche Brot zum Beispiel oder um Bewahrung in der Not. Aber alles Bitten steht unter dem Leitsatz, dein Wille geschehe. Es geschehe nicht, was ich will, sondern was du willst. Wer wie Jesus in einer vertrauensvollen Beziehung zu Gott steht, wird sich bei allem Wünschen, die man so hat, doch unter den Willen des Vaters stellen. Beten im Namen Jesu, das heißt also, mit Gott übereinzustimmen, von ihm, dem Vater, das zu erbitten und zu empfangen, was er mir geben will. An jenem Tag gibt es schließlich so etwas wie Klarheit, Eindeutigkeit. Jesus sagt, er spricht dann nicht mehr in Bildern, man kann auch beinahe sagen in Rätseln, sondern frei heraus. Und ich denke, jeder, der versucht zu glauben, der versucht mit dem Glauben das Leben zu gestalten, der ahnt, was gemeint ist. Denn oft ist es ja gar nicht so einfach zu verstehen, was Jesus eigentlich sagt, was die Bibel von uns will. Und dann gibt es auch immer andere Menschen, andere Christen, die verstehen den Satz, den wir gerade so für uns verstanden haben, plötzlich ganz anders. Und noch viel schwerer ist es wirklich zu ergründen, was ein Bibelsatz, ein Wort aus der Bibel, der nun für mich oder für andere bedeuten soll. Und am schwersten ist es dann meistens auch noch danach zu leben. Wenn Jesus sagt, dass er an jenem Tag nicht mehr in Bildern, in Rätseln, sondern frei heraussprechen wird, dann wird das Hören, das Begreifen, das Verstehen und das Leben nach seinem Wort eins, eine Einheit sein. Dann ist sein Wort im eigentlichen Sinne selbstverständlich geworden. An jenem Tag werde ich nicht mehr in Bildern, sondern frei heraussprechen. An jenem Tag könnt ihr den Vater bitten in meinem Namen und er wird es euch geben. An jenem Tag werdet ihr mich nichts mehr fragen. An jenem Tag? Und wann kommt jener Tag? Das Überraschende, liebe Gemeinde, jener Tag kann für jeden von uns in jedem Moment des Lebens anbrechen. Und vielleicht ist er sogar schon da, dieser Tag. Vielleicht braucht es aber auch noch eine kleine Weile, wie es in der Bibel heißt. Aber es kommt die Zeit für jenen Tag. Jener Tag kann sich dann mitten am Tage ereignen, mitten in unserem Leben, überall dort nämlich, wo Auferstehungserfahrungen in unserem Leben aufblitzen. Marie-Louise Kaschnitz hat solche Erfahrungen in einem Gedicht beschrieben. Manche kennen es. Es ist aber so schön, dass man es mehrfach hören kann. Manchmal stehen wir auf, stehen wir zur Auferstehung auf, mitten am Tage. Mit unserem lebendigen Haar, mit unserer atmenden Haut, Nur das Gewohnte ist um uns. Keine Fata Morgana von Palmen mit weidenden Löwen und sanften Wölfen. Die Weckuhren hören nicht auf zu ticken. Ihr Leuchtzeiger löschen nicht aus. Und dennoch leicht und dennoch unverwundbar, geordnet in geheimnisvoller Ordnung, vorweggenommen in ein Haus aus Licht. Für dieses Gedicht ist jener Tag keine Illusion, keine Fata Morgana. Jener Tag ist nicht der Sankt-Nimmerleins-Tag, wie die Kritiker der Religion zynisch unterstellen. Nein, jener Tag wird Wirklichkeit und Gegenwart, wo wir vielleicht nur für einen Moment keine Fragen haben. Jener Tag wird Gegenwart, wo wir Gott um etwas bitten, in der Gewissheit, er wird's uns geben. Jener Tag wird Gegenwart, wo uns Jesu Wort selbstverständlich wird. In solchen Momenten, Momenten, in denen wir quasi von der Ewigkeit berührt werden, bekommt unser Leben durch den Glauben einen neuen Horizont und uns wird die Freude am Leben neu eröffnet. Dabei bleibt der Alltag nicht ausgespart. Wir heben nicht irgendwie ab in eine andere Sphäre. Das Gewohnte ist um uns, die Weckuhren ticken, die Angst der Welt bleibt, Endlichkeit ist auferlegt und doch hat sich alles verändert. Mitten am Tage, mitten in einer meiner Welt, der wir mit Angst begegnen, mitten im Dunkel des überall gegenwärtigen Todes, wird ein Haus aus Licht bezogen, im Vorgriff auf den Glanz göttlicher Bleibe. Freilich, wir können uns dieses Haus nicht einfach selbst besorgen. Jener Tag kann nicht irgendwie herbeigezwungen werden. Wir sind vielmehr darauf angewiesen, dass uns ein Haus aus Licht eingeräumt wird. Dass der diese Welt überwunden hat, hingeht, uns die Stätte zu bereiten. Und dieser eine teilt uns mit, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Das ist die befreiende Zumutung des Evangeliums. Und sie kommt genau dort zur Sprache, wo uns die Angst der Welt bedrängt. Die Frage ist, lassen wir uns von dieser Zumutung einholen? Glauben wir an die unerhörte Möglichkeit, dass jener Tag mitten am Tage, mitten in unserem Leben anbricht? Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre euch in eurem Fühlen, eurem Denken und Handeln in Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder. Amen.